Vielen Dank, Manfred. Wir hatten vorher mal, glaube ich, ein paar Monate ist es her, hattest du mich gefragt, ob ich heute hierher komme und was erzähle. Und ich glaube, ich habe gesagt, dazu weiß ich doch nichts. Also so viel dazu, dass ich über Wissen mich mit den Sachen beschäftige. Nein, tue ich eben eigentlich nicht. Und diese Sätze sind ja auch schon fürchterlich lange her, die du zitiert hast. Seitdem habe ich das auch überwiegend liegen lassen. Und für mich ist das jetzt so ein Weg, auch dahin irgendwie wieder zurückzukommen oder einen Faden aufzunehmen und mit Sachen zu verbinden, die ich zwischendrin gemacht habe. In dem Vorgespräch, ich habe das so als Hausaufgabe für mich definiert, dem nachzudenken, was wir da beim Kaffee besprochen hatten. Ich glaube, ich habe die Hausaufgabe nicht fertig gekriegt. Es war nicht genügend Zeit. Und vor allen Dingen der Kommentator musste auch darunter leiden, dass ich so lange dazu gebraucht habe, mir vernünftige Gedanken zu machen. Und vernünftig sind sie, glaube ich, nicht geworden. Aber was ich versuche zu machen, ist, ein paar Fäden aufzunehmen und vielleicht auch ein paar Unterscheidungen vorzuschlagen, ohne dass ich mir hundertprozentig sicher bin, dass das gute sind. Aber wir haben ja genügend Zeit, jetzt in den nächsten Tagen nochmal über diese Unterscheidungen auch sprechen zu können, auch in Traditionslinien. Und ich versuche mal, so die Praxistheorie ein bisschen einzuordnen in verschiedene Phasen. Das ist ein Vorschlag, ob Sie den teilen oder nicht. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Also von da ist das auch für mich also erstmal der Start einer Unterhaltung. Gut. Ich habe keine Präsentation, sondern ich lese eigentlich einen Text vor, ganz klassisch. Also ich stehe hier und ich kann nicht anders, als in analoge ebenso wie in digitale Praktiken verstrickt zu sein. Ich rede, atme, bin in kopräsente Interaktionen mit anwesenden anderen und wesenden Dingen verstrickt, wofür ich permanent auf meinen Körper, meine Umgebung und analoge wie digitale Hintergrundprozesse angewiesen bin, also auf Infrastrukturen. Und das ist so ein Tick hin oder so ein Gruß Richtung die Science and Technology Studies natürlich. Ohne diese infrastrukturelle Verstrickung wäre ich nicht nur haltlos, sondern wahrscheinlich bewusstlos, schlimmerenfalls verrückt oder gar leblos. Werde ich gefragt, ob ich heute schon digital gepraxt hätte, muss ich aus dem Zentrum dieses Analogen um mich herum und aus mir heraus antworten? Auf jeden Fall. Vor allem, wenn ich wie Gregory Bateson, der schon heute mal vorkam, menschliche Sprache als digital definiere, wofür, und das ist, pardon für den Karlauer, einiges spricht. Kann ich auch nachher noch erklären, warum Bateson sagt, Sprache ist digital. Aber jenseits dessen, was sind jetzt digitale Praxen? Ich bin in die Straßenbahn gestiegen und hierher gefahren. Um das legal tun zu können, habe ich den Touchscreen meines Telefons bedient und die Applikation Touch and Travel aufgerufen, um mir eine Fahrberechtigung zu besorgen. Das Programm hat dafür während meiner gesamten Fahrt meine GPS-Position mehrfach an einen zentralen Server geschickt, wo mein realer Reiseweg mit einer Datenbank abgeglichen wurde, in der ideale Strecken und Fahrpläne hinterlegt sind, um meinen Fahrweg und das Verkehrsmittel und damit den Tarif zu errechnen. Interessanterweise hat die Straßenbahn währenddessen das Gleiche gemacht. Sie hat ihre GPS-Daten mit dem idealen Fahrplan abgeglichen und Abweichungen über eine Schnittstelle zur Verfügung gestellt, mit der ich einer anderen Applikation die Verspätung abrufen konnte. Ich konnte dann eine Entschuldigung per SMS schicken: Ich bin Hessendenkmal. Jetzt ist die Frage von Manfred: Ich bin Hessendenkmal, was hat das eigentlich mit mir zu tun, war eben deine Frage. Und ich glaube, dass es mehr ist als eine Figure of Speech, wenn ich in Berlin ständig höre in der U-Bahn: Ich bin Hermannplatz oder halt hier: Ich bin Konstablerwache. Me, myself and I, das ist eben mehr als nur ein Liedrefrain, denke ich, sondern auch der Titel eines Aufsatzes des Sozialpsychologen Jerome Singer, der unter Verweis auf den Pragmatisten William James, und der hatte das immerhin auch schon 1910, glaube ich, geschrieben, auf die fluiden, hochgradig kontextabhängigen Selbstrepräsentationen und Selbstverständnisse des Ich in unterschiedlichen sozialen Situationen hingewiesen hat. Und damit auch essentialisierenden Verständnissen eines irgendwie gearteten Kernselbst eine Absage erteilt hat. Und ich glaube, das ist ein Problem, an dem wir immer noch leiden, möglicherweise auch gerade die Ethnologie oder die Soziologie, dass wir mit so einem Kern selbst operieren. Ich denke, das sollte man beiseite stellen. Wir sind Ergebnis unserer Umwelten und nicht im Sinne einer übergestülpten semantischen Konstruktion, sondern tatsächlich substanziell im Sinne einer Konstitution. Ich glaube, das ist ein Unterschied. Ich bin eben anders Hessendenkmal als Konstablerwache. Physisch, sozial und auch psychisch, wenn ich mich da in diesen verschiedenen Räumen aufhalte. Doch zurück zum Straßenbahnfahren. Klar ist, dass der von Touch and Travel errechnete Fahrpreis dann in einer Woche von meinem Konto abgebucht wird, das ausreichend mit virtuellem Geld gefüllt ist. Aber was heißt schon virtuelles Geld? Also es gibt heute Abend hier einen Vortrag von Herrn Wiedmann zu Cyber Money. Aber was ist das? Denn auch auf den Scheinen in Ihrer Geldbörse steht X Euro und dann gibt es diese kleine Unterschrift von Mario Draghi oben in der linken Ecke. Das ist der dokumentierte Sprechakt der EZB oder ihres Direktors, der aus diesem Papier ein Euro-Stück macht, sozusagen. John Searle nennt diese und andere Sprechakte Status Function Declarations. Also sie erzeugten wesentliche Strukturen des Sozialen, also etwa Eigentum, mein Haus steht im Grundbuch, da ist es bezeugt, individuelle Rechte, auf meinem Führerschein steht, dass ich bestimmte Fahrzeuge fahren kann, Geld und Institutionen, also das ist der Euroschein und so weiter. Das sind allerlei Abstraktionen, ohne die das Soziale, wie wir es kennen, nicht wäre. Die Euros auf meinem Konto haben sogar ohne Unterschrift Gültigkeit, also folglich macht die Frage, was ist jetzt Virtuelles und was ist Reales, eigentlich gar keinen Sinn. Das gilt, glaube ich, generell. Also diese scheinbar plausible, aber hilflose Unterscheidung zwischen Virtuellem und Realem, die die sozialwissenschaftliche Debatte noch in den 90ern und 2000er Jahren wirklich ziemlich dominiert hat, so habe ich das in Erinnerung, taugte offenbar schon damals nichts und jetzt viel weniger. Doch zurück zu meiner Anreise. Ich habe unterwegs mein E-Mail-Programm aufgerufen, nachdem ich durch taktiles Feedback, also mein Telefon hat sich schüttelnd gemeldet, auf eine neue Mail aufmerksam gemacht wurde. Also habe ich ein Programmsymbol getoucht, dann auf dem Bildschirm gelesen, mein Blutdruck ist bei der Lektüre gestiegen, weil ich noch keine entsprechende Sensorik umgeschnallt habe, ist es meinem Mobiltelefon aber entgangen. Ich habe sogar zwei von diesen Mails beantwortet. Aber jetzt waren die Aktivitäten jetzt digital. Ich habe auf meiner Haut taktile Signale wahrgenommen, meine Augen aufgemacht, dann mein Hirn eingeschaltet und dann meine Finger zum Tippen benutzt. Also insofern war es tatsächlich digital. Aber das ist ja nicht gemeint. Mit ihnen habe ich, also mit den Fingern, von Programmierern vorab definierte Gesten ausgeführt, etwa mit dem Zeigefinger über den Bildschirm gewischt oder mit zwei Fingern den Bildschirmausschnitt manipuliert. Das sind Gesten, die von entsprechend ausgelegten Schnittstellen als eindeutige Inputs für Programme interpretiert werden, etwa um Eingabemasken und Tastaturen, also grafische Nutzerschnittstellen, mit meinen Körperbewegungen zu steuern, was wiederum auf dem Mail-Server in Berlin zu einigen Veränderungen der dortigen Datenbankstruktur führte. Zudem lässt sich in einer ersten Zwischenbilanz festzuhalten, ich bin mit Dingen umgeben, die als Schnittstellen weit in digitale, aber gleichzeitig auch in analoge Infrastrukturen hineinreichen. Über deren Funktionsweise, ja sogar über deren Existenz, ich im Zweifelsfall gar nichts wissen muss. Max Weber hat auf diesen Zusammenhang bereits 1919 in seinem Aufsatz Wissenschaft als Beruf übrigens ebenfalls am Beispiel der Straßenbahn hingewiesen. Also eigentlich war es umgekehrt. Ich hab Ihnen das Beispiel der Straßenbahn erzählt, weil ich wusste, dass Weber damals schon damit argumentiert. Aber so ist es. Wer von uns auf der Straßenbahn fährt, sagt Weber, hat, wenn er nicht Fachphysiker ist, keine Ahnung, wie sie das macht, sich in Bewegung zu setzen. Er braucht auch nichts davon zu wissen. Es genügt ihm, dass er auf das Verhalten des Straßenbahnwagens rechnen kann. Er orientiert sein Verhalten daran. Aber wie man eine Trambahn so herstellt, dass sie sich bewegt, davon weiß er nichts. Der Wilde weiß das von seinen Werkzeugen ungleich besser, schreibt Weber. Interessant ist an Webers Bemerkung natürlich nicht der zeittypische Ethnozentrismus, sondern sein Hinweis auf das, was er intellektualistische Rationalisierung des Alltagslebens durch Wissenschaft und Technologie in arbeitsteiligen modernen Gesellschaften nennt, nämlich dass die Produkte im Alltag unfraglich und vertrauensvoll genutzt werden können, auch ohne dass man sie im Detail versteht. Stellvertretend übernehmen das Wissenschaftler und Ingenieure, denen Vertrauen entgegengebracht wird. Dieses Unproblematischsein technologischer Infrastrukturen wird in der neueren Literatur unter dem Begriff der Transparenz infrastruktureller Ökologien thematisiert, und darauf möchte ich zurückkommen. Also infrastrukturelle Ökologien ist so das Stichwort. Techniknutzung, das wollte uns Weber wohl sagen, funktioniert ganz ähnlich wie das, was ich gerade tue, wenn ich Ihnen schildere, wie ich hierher gekommen bin. Also ich spreche, bin also auf Seiten der Parole und interessiere mich nicht für Langue, also die Abstraktion Sprache mit ihrer grammatikalischen Struktur. Die müssen Sie ab und zu mobilisieren, aber in der Regel geht Ihnen das genauso. Das heißt, wir bewegen uns im Praktischen, wenn ich jetzt mal Parole mit Praxis irgendwie versuche, auf die gleiche Ebene zu stellen. Wichtig ist aber noch eine andere, für die sozialwissenschaftliche Theoriebildung folgenreiche Unterscheidung. Für Weber war inneres wie äußerlich beobachtbares Handeln nur dann sozial zu nennen, wenn es sich sinnhaft auf das Verhalten anderer, also auf deren gemeinten Sinn, bezieht und das Handeln durch diese Interpersonalität in Charakter und Dynamik geprägt wird. Beziehen sich Handlungen dagegen nur auf Erwartungen des Verhaltens sachlicher Objekte, also ist immer noch Weber, dann könnten diese nicht als sozial angesehen werden. Ich schlage vor, dass man diese alte Unterscheidung, sollte sie denn überhaupt noch irgendjemand im Hinterkopf haben, wirklich endlich zu den Akten legt. Es hat die Auseinandersetzung und die Analyse von Digitalität, Medien und Technologie, finde ich, schwer behindert. Einerseits, weil sie fälschlicherweise sozialwissenschaftliche Studien nahelegt, in denen das Soziale eigentlich nur noch in den Ritzen und Spalten des technischen Gesetzes, Rückbezüglichkeit und Unmittelbarkeit, das für moderne Gesellschaften schlicht dysfunktional ist, finde ich. Und zweitens, weil diese Unterscheidung unterschätzt, dass Sinn sich algorithmisieren lässt. Also Weber kannte, glaube ich, den Turing-Test noch nicht. Aber dies ist eine komplexere Geschichte, die ich jetzt erstmal ausklammern möchte. Also was will ich damit so an ein paar Punkten sagen? Vor allem, dass Analoges und Digitales eben nicht zwei Welten angehört, dass permanente Translationen und, das ist mir dann wichtig, organisierte Übergänge zwischen Analogen und Digitalen zu beobachten sind. Und dass analoge und digitale Prozesse untrennbar aufeinander bezogen sind, sodass nur ein genaueres Verständnis dieser Relationalität analytischen Gewinn verspricht. Und schließlich, dass das Soziale nicht jenseits, sondern in den technologischen Arrangements selbst gesucht werden sollte. Aber ist dieses Verständnis des Digitalen kompatibel mit dem, was sich die Organisatoren überlegt haben für diese Tagung? Ich glaube, ja, oder ich hoffe es. Zumindest, weil ich, glaube ich, einige Ausgangspunkte teile. Also ich stimme zum Beispiel mit dem Ausgangspunkt im Call überein, dass die sozialwissenschaftliche Herausforderung nicht darin besteht, zu beschreiben, wie analoge in digitale Praxen umgeformt würden. Es geht also nicht darum, alte, konservativ gestimmte zivilisatorische Verlustgeschichten oder ihre kleinen sozialkritischen Versionen, also die Automatisierungskritik, weiterzuschreiben. Wie im Text der Tagungseinleitung ausgeführt, sehe auch ich das zentrale Problem darin, die sozialwissenschaftliche Aufmerksamkeit darauf zu richten, wie das Soziale durch die massenhafte Verwendung digitaler Prozesse und Optionen neu gestaltet wird. Ich komme jetzt auf den Searle zurück. Also neben diesen Searle'schen Sprechakten, also Draghis Unterschrift auf dem Euroschein, sollten wir auf Techno-Akte achten, wenn man das so nennen kann. Also man könnte dies analog zu Searle ein bisschen hoch formulieren als Status Function Operations oder so ähnlich, die eben konstitutiv für das Soziale sind. Und weil Menschen in erster Linie soziale Wesen sind, ist damit zu rechnen, dass sich derjenige Anthropos, den wir im Fach im Namen tragen, durch seine Einbettung in technologisch veränderte Sozialitäten substanziell verändern wird. Und wirklich substanziell, nicht als ein Oberflächenphänomen. Anders formuliert und vom Konzept der interrelationalen Ontologien, das ist der Technikphilosoph Don Eid, der das ins Spiel gebracht hat, den Begriff, also ausgehend von diesem Konzept interrelationale Ontologien in dem immer noch ein fernes Echo marxischer Praxistheorie steckt. Der Mensch ist das Ergebnis seiner selbstgebauten und in Gang gesetzten Verstrickungen. Oder um es in der Terminologie von Michel Canon und Bruno Latour zu sagen, er ist Ergebnis seiner selbsterzeugten Assoziationen von Menschen und Nichtmenschen. Und das war ja auch schon im Vorgespräch zwischen euch eigentlich das Kernthema, glaube ich. Also darum sollte es, denke ich, aus so einer europäisch-ethnologischen Perspektive eigentlich gehen, nämlich minutiös durch ethnografische Analysen den gegenwärtigen Stand und die Produktionsbedingungen des Sozialen besser zu verstehen. Und mein Eindruck ist, dass das eine Fragedimension ist, die man immer wieder in Erinnerung rufen muss, weil die im Fach, wie das James Carrier kürzlich geschrieben hat, aus dem Blick gerutscht ist. James Carrier sieht dies als Ergebnis einer chronischen neoliberal-postmodernen Infektion des Faches, das ist schon eine böse Beschreibung, die sich seit der Writing-Culture-Debatte zunehmend in Suspension befindet, also praktisch in Aspik eingelegt sozusagen. Diese starke Kritik muss man nicht mögen oder teilen. Wenig kontrovers, denke ich, ist doch der Befund, dass die Sozial- und Kulturanthropologie in ihrer Gesamtheit eben kein Hort der sozialwissenschaftlichen Theorieproduktion mehr ist, wie sie dies lange Jahre war. Das ist komplett in Vergessenheit geraten. Ich denke, gerade Sozial- und Kulturanthropologen haben zu Beginn der Fachgeschichte wirklich zum Ziel gehabt, Sozialtheorie zu bauen. Das tun die nicht mehr. Frage ist, warum? Also vielleicht sind wir nicht mehr schlau genug, aber ich glaube, es liegt eher daran, dass wir unsere Ziele anders definiert haben. Und darüber würde ich auch gerne mal diskutieren, ausführlicher. Die eigentliche und Nat Carrier, und ich denke, dem gebe ich ihm recht, die verlorene Frage des Faches, die etwa von sozialanthropologischen Autoren wie Emile Durkheim oder Edward Evans Pritchett ganz selbstverständlich gestellt wurde, ist also, wie wird das Soziale produziert und reproduziert, in unserem Fall unter anderem durch digitale Praxen? Und welche Wirkungen hat dies auf Anthropos? Das ist eine große Frage, die man empirisch nicht schnell erschlagen kann, aber man kann das ja kollektiv tun, über einen längeren Zeitraum. Und da ist jetzt schon wieder ein Plädoyer, wenn du so willst, dass ja immer ein Plädoyer für andere ist. Man will es ja nicht selber machen, notwendigerweise. So. Ich sehe in dem praxistheoretischen, durch Anregungen der Science and Technology Studies angereicherten Analyseprogramm das wahrscheinlich beste momentan verfügbare Theorieangebot, um sowas aufklären zu können. Aber das ist wirklich meine private Sicht. Kann man anderer Meinung sein. Vorwegnehmen möchte ich hier, dass ich, also wieder ganz d'accord mit dem Call, den besonderen Vorzug der klassischen Praxistheorie in ihrer Berücksichtigung von Körperlichkeit sowie der Materialität und Normativität von Handlungsumgebungen sehe. Das erlaubt es, der Praxistheorie geeignete Anpassungen für die charakteristischen Bedingungen digitaler Praxen zu verpassen. Ich setze aber, das wäre noch weiter herauszubekommen, bei einem etwas anderen Akzent an als die Initiatoren der Tagung. Möglicherweise bin ich mir, wie gesagt, nicht sicher. Mich interessieren nämlich die Translationsprozesse zwischen digitalen und analogen Praxen und die Frage, wie das Digitale dauerhaft unter die Haut geht. Und das meine ich tatsächlich mal wörtlich. Also wie geht das unter die Haut? Was heißt das physiologisch oder neurologisch? Und das kann man, glaube ich, auch praxistheoretisch versuchen anzugehen. Dazu werde ich am Schluss noch was sagen. Und eine weitere kleine Abweichung vielleicht zum Call. Natürlich verwendet niemand das Wort Praxen so prätentiös als Verb, wie ich das irgendwann mal zwischendrin gemacht habe, sondern es wird gewöhnlich als Substantiv verwendet. Aber ich denke, es macht sehr Sinn, diesen Handlungsbezug sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, und dafür dient praktisch die Verwendung als Verb so als eine Markierung. Mehr soll es aber auch nicht sein, sonst ist es vielleicht auch nur albern. Eine weitere wichtige Bestimmung nochmal von dem, was Praxen jetzt eigentlich sind für mich. Sie bezeichnen eben keine einfache Tätigkeitsform. Also dafür würde ich dann eher Praktik verwenden vielleicht. Oder noch zutreffender, da tut jemand was. Also Praxen ist für mich keine Tätigkeitsform, sondern impliziert eine Abstraktionsform. Und ich glaube, diese Unterscheidung ist gerade methodologisch für ein ethnografisches Fach ganz wichtig, keine triviale Unterscheidung. Und das möchte ich kurz mit einem Verweis auf eine kleine, wahrscheinlich erfundene Geschichte, wie mein Straßenbahnvater am Anfang, von Gilbert Ryle, Philosoph, britischer Philosoph, in seinem Buch The Concept of Mind aufgreifen. Ryle erzählt, dass ein Besucher durch die Universität Oxford geführt worden ist. Ihm wurden Colleges, Büchereien, Sportplätze, Seminar- und Bürogebäude gezeigt. Und am Ende der Tour fragt der Besucher, und wo ist jetzt die Universität? Für Ryle ist das ein klassischer Kategorienfehler. Also die Gebäude sind eben nicht die Universität, diese besteht vielmehr in der internen Organisation all des Gesehenen. Ryle führt dieses Beispiel an, um darauf hinzuweisen, dass auch der menschliche Körper oder dessen Geist eine komplex organisierte Einheit sei und folglich nicht durch additive Erklärungen seiner Bestandteile erklärbar sei. Ich denke, mit Praxen ist dies ähnlich. Es gilt demnach, nach ihrer Organisationsweise zu fragen. Und dafür sind ganz offenbar technologische Arrangements konstitutiv, aber die Summe ihrer einzelnen Bestandteile ist eben nicht die Organisation. Möglicherweise ist es produktiv, diese Zusammenhänge als emergent zu verstehen, die Naturwissenschaften, also diese Organisation als emergent zu verstehen, wie das in der Biologie etwa gemacht wird und oder die naturwissenschaftlichen Fächer generell generieren damit wirklich ganz beachtliche Erklärungspotenziale, finde ich. Daher präzisiere ich meine Fragen, also was wären digitale Praxen und wie werden sie organisiert und was wäre dann digitales Praxen, wieder als Verb verstanden, und schließlich, wie hängen die beiden kategorial auseinanderzuhaltenden Sphären, also beobachtbares Tun mit Techniken oder ohne und Praxen zusammen. Okay, jetzt fiel schon ganz oft Praxis und Praxistheorie, ja auch schon in dem Gespräch von Manfred und Gertraud in der Einleitung. Und tatsächlich sind Praxistheorien ja in der internationalen Sozial- und Kulturanthropologie weit verbreitet, also auch durch die inspirierte Ansätze. Und ich versuche das mal also aus dem Ärmel irgendwie so ein bisschen einzuordnen. Wie gesagt, das ist, kann man durchaus anders sehen, ist nur ein Vorschlag, das ein bisschen zu sortieren. Einen guten fachhistorischen Überblick über Einflüsse und Wirkungen des Praxisbegriffs, der ja so aus den Tiefen des 19. Jahrhunderts kommt und dann im Fach aufgegriffen wurde, findet man schon 1984 von Sherry B. Ordner in einem Aufsatz Theory in Anthropology Since the 60s. Sie diagnostiziert für den Beginn der 1980er Jahre, Zitat, There has been growing interest in analysis focused through one or another of a bundle of interrelated terms. Und jetzt kommt diese Begriffswolke. Practice, praxis, action, interaction, activity, experience, performance. A second and closely related bundle of terms focuses on the doer of all that doing. Agent, actor, person, self, individual, subject. Und das sagt sie, das ist so. Also hinter dieser Begriffswolke steckt irgendwie der praxistheoretische Ansatz. Und ich nenne diese Wolke mal vereinfacht Praxistheorie 1.0. Auch um gleich zu signalisieren, dass es da Updates gibt. Der Vorzug dieser Definition, also Wortwolke, ist unbezweifelbar, dass die verwendeten Begriffe eine Perspektive nahelegen, die mit den emischen, akteurszentrierten Interpretamenten der Kulturanthropologie kompatibel sind. Und zugleich den in den 1970er Jahren noch dominanten Funktionalismus und Strukturalismus kritisierbar machen. Also ich finde immer, eine gute Merkposition bei Theorien ist auch, oder zu verstehen, wie die formuliert sind, gegen wen die operieren. Und das war ganz klar, Praxistheorie stellt sich gegen Strukturalismus und Funktionalismus auf. Zu der Phase gehört dann auch Clifford Geertz mit seinem Rückbezug auf Max Webers Handlungstheorie und seine Kritik an symbolischen Systemen. Also Praxis, das ist jetzt sehr knapp, übernimmt Praxis und Praktiken, die Begriffe übernehmen eine doppelte Erklärungsrolle. Praxis ist orientiert an einem Bündel spezifischerer Begriffe wie Tradition, Routine, das ist Gewohnheit, von Manfred ja eben nochmal angesprochen, normative Orientierung, stillschweigendes oder körpergebundenes Wissen, mit denen die Regelmäßigkeiten oder Logiken individuellen Handels beschrieben werden. Dieser Wirkzusammenhang wird mit dem Begriff der Praxis in einen systematischen Zusammenhang gestellt. Andererseits steht Praxis immer auch in dieser Version der Praxistheorie für die kollektive Dimension dieser Handlungssystematiken und dessen politische Aspekte. Also das war Praxistheorie 1.0. Pierre Bourdieus Entwurf einer Theorie der Praxis, den Sie wahrscheinlich alle kennen, macht dies ein bisschen komplizierter, finde ich, und interessant komplizierter. Denn da gibt es ja, führt ja einen neuen Begriff, einen Habitus, der sowas wie ein Regelmäßigkeitsgenerator in Situationen ist, die wiederum in spannungs- und machtdurchzogenen sozialen Feldern operieren. Habitus ist bei Bourdieu eine strukturierende Struktur, wie er das sagt, durchaus Kreativität und Reflexivität der Akteure zulassend. Und erzeugt Praxisformen, die stets rückgebunden sind an historische Erfahrungen und Bedingungen. Ich nenne das mal jetzt Praxistheorie 2.0. Also das ist angereichert durch Vorstellungen des sozialen Feldes etc. Und das ist, glaube ich, noch der Stand der Dinge, wie er momentan, witzigerweise eigentlich, wenn man weiß, wann hat Bourdieu das formuliert, in den 80er Jahren, das wird gerade jetzt in den Sozialwissenschaften unter Praxis Turn in der Soziologie, glaube ich, diskutiert. Also der Turn hat ziemlich lang gedauert, wenn man so will. Aber ist okay. Was da gemacht wird, wie ja auch bei Bourdieu schon, dass damit eine spezifische Ontologie des Sozialen behauptet wird. Und das macht es natürlich auch interessant, dahin zu gucken. Das ist ja auch Thema der Tagung hier. Das Soziale, ebenso wie die normative Sphäre, gesellschaftliche Institutionen etc., seien Ergebnis von Praktiken. So meint es etwa Theodor Schatzky, Sozialphilosoph. Zitat: Practice approaches promulgate a distinct social ontology. The social is a field of, and it's embodied, materially interwoven practices centrally organized around shared practical understandings. This conception contrasts with accounts that privilege individuals, interactions, language, signifying systems, the life world, institution roles, structures, und so weiter und so fort. Das heißt, Sie sehen, da ist immer noch, also es ist wirklich ein Update von 1.0 auf 2.0, das heißt, es bleibt viel erhalten, es kommt Neues dazu, es wird neu zurechtgerückelt, aber ich denke, das ist im Moment, also nach meiner Auffassung, das, was in den Sozialwissenschaften und auch, glaube ich, in der Ethnologie am meisten diskutiert wird. Wichtig ist, und das wissen wir alle, dass Praktiken immer körperlich sind und zugleich in externe Materialitäten verwickelt sind und sie sich durch geteilte praktische, pragmatische Verständnisse charakterisieren lassen. Ich glaube, das ist auch das, was da in diesem komischen Buch steht, was Manfred irgendwie eben in den Fingern hatte. Und tatsächlich bin ich auch noch nicht so richtig weitergekommen. Das ist schon peinlich. Wenn man sich das jetzt überlegt, also dass es da immer um geteilte praktische, pragmatische Verständnisse, Weltsichten und so weiter gibt, oder durch kollektive Sinnhorizonte, wenn man die Sozialgeschichte bemühen möchte, Thomson und andere, dann ist schon irgendwie auch ein bisschen klar, wo diese Ideen eigentlich vielleicht herkommen. Und meine Assoziation ist, und ich vermute mal, das ist auch ein bisschen Ihre, wenn Sie an diese Art von Praxis denken, dann denken Sie an Handwerker, Industriearbeiter, Landwirte oder Sportler. Und wenn Sie diese Definition von Praktiken hören, und ich glaube, das tun eben viele sozialwissenschaftliche Autoren auch. Und das ist ja gar nichts Schlechtes. Polemisch zugespitzt ist es aber schon, glaube ich, so, dass diese Praxistheorie immer noch nach Metallspänen, Öl und Schweiß riecht oder nach Papiertinte und Teamsitzungen, wenn man es ein bisschen büromäßig als Arbeit zusammenfasst. Sie achtet auf handfeste Interaktionen und hat einen durchaus nicht unsympathischen Research-Down-Bias. Wie gesagt, das Digitale sehe ich da noch nicht so richtig. Warum ist es so? Ich nehme einen Aufsatz von Karin Knaus-Hetina, die ich sehr schätze, und ich finde auch diesen Aufsatz sehr gut. Er hat auch einen sehr schönen Titel, der heißt nämlich Objectual Practice. oder ist im gleichen Band wie Schatzkys oben zitierter Aufsatz erschienen. Was da Ralf verwundert an dem Aufsatz von Knorr-Setina, dass sie überhaupt von objektorientierter Praxis spricht. Denn Materialitäts- und Objektbezug sollte doch eigentlich bereits integrierter Bestandteil jeglicher Praxistheorie sein. Also deswegen hat mich das verblüfft. Notwendig, und jetzt wird, da wird es dann interessant, notwendig, so Knorr-Setina, werde dies jedoch, weil Praktiken in der Regel als rekurrierende Prozesse verstanden würden, die durch spezifische Schemata von Vorlieben und Vorschriften, man denke Gewohnheit, orientiert seien. Sie merken, das ist immer noch der Nachhall von Praxistheorie 1.0. Objektumgang sei in diesen Praktiken gewöhnlich durch eine Zuhandenheit der Dinge, Heidegger war heute auch schon im Raum, charakterisiert, also ihr unproblematisch sein im Sinne von Heideggers Phänomenologie. Knorr-Setina analysiert nun jedoch in ihrer empirischen Studie wissenschaftliches Handeln im Labor, bei dem nicht nur Wissensarbeiter im Zentrum stehen, sondern die Dinge, das sind bei ihr chemische oder biologische Substanzen, selber zu, wie sie sagt, epistemischen Objekten werden. In solchen, also zu Forschungsgegenständen. Ne? In solchen Arbeitszusammenhängen breche Routine und Habitualisierung entweder zusammen oder würde von den Wissenschaftlern bewusst außer Kraft gesetzt. Das ist bestimmt richtig. Ne? Solche epistemischen Objekte ließen die Solidität, den unproblematischen Dingcharakter vermissen, die sie in einer rein alltäglichen Wahrnehmung besäßen, ihnen mangelnde gerade ihre Objektivität der üblichen Alltagsdinge. Also ich denke, die Beschreibung ist ja gar nicht falsch, nur mein Einwand wäre, mit der Objektivität der üblichen Alltagsdinge ist es eben auch nicht mehr so weit her. Das wäre mein Einwand. Also die Voraussetzungen, von der sie da operiert, treffen nicht zu. Für Knorr-Setina ist dies typisch für wissenschaftliche Arbeit im Labor, aber in einer, und jetzt kommt es, wo ich auch wieder mit ihr übereinstimme, in einer wissensbasierten, hochtechnologischen Gesellschaft nehmen solche Dinge, die durch interne Komplexität und unabgeschlossene Spezifikationen charakterisiert seien, also denken Sie etwa Smartphone, die sich erst durch genaue Beobachtung, erst in ihrer internen Komplexität entfalteten, zunehmend überhand. Also das ist das Signum der postindustriellen Welt. Hat sie recht, glaube ich. Immer mehr Dinge würden damit notwendig zu epistemischen Objekten und Handlungsroutinen regelmäßig in Frage gestellt. Damit wird aber zugleich der von Weber am Beispiel der Straßenbahn oben erläuterte Effekt der intellektualistischen Rationalisierung des Alltagslebens zumindest abgeschwächt. Nämlich, dass wir uns einfach fraglos auf die Dinge in unserer Umgebung verlassen. Wie gesagt, ich denke, Knorr-Setina hat recht, nur macht das halt ein Defizit dieser Praxistheorie 2.0 deutlich, dass immer noch mit dieser Subjekt-Objekt-Dichotomie gearbeitet wird. Und ich glaube, die müssen wir echt loskriegen. Und wohin führt einen das? Natürlich tief in die Vergangenheit, zu Gregory Bateson und seiner Kybernetik des Selbst. Das erstaunt jetzt Manfred überhaupt nicht, weil wir da einfach schon viele... Vor vielen Jahren hat er mich auf die Idee gebracht, da mal reinzugucken. Und das ist tatsächlich eine Wirkung, die immer noch anhält. Also es geht um die kybernetische Sicht des Selbst, wie sie von Bateson vorgeschlagen worden ist. Und Bateson ging dabei davon aus, dass jede Erklärung geistiger Operationen neben dem Gehirn und dem Organismus, also dem, was wir, wie Knorr-Setina das ja wohl auch noch sieht, als weitgehend intuitiv durch unsere Haut umschlossen annehmen, eben auch die materialen, sozialen Umweltbezüge mit zu berücksichtigen haben, eben, wie Bateson das dann sagt, die Ökologie des Geistes. Ich zitiere Bateson, den Sie bestimmt alle schon gelesen haben, trotzdem, man denke an einen Mann, der einen Baum mit einer Axt fällt. Jeder Hieb der Axt wird entsprechend dem Aussehen der Schnittkerben des Baumes, die durch den vorherigen Schlag hinterlassen wurden, modifiziert oder korrigiert. Und das ist wichtig, dass es auch diese selbstorganisierte Korrektur gibt. Dieser selbstregulierende, das heißt geistige Prozess, wird herbeigeführt durch ein Gesamtsystem. Und dieses Gesamtsystem besteht nach Bateson aus Baum, Augen, Gehirn, Muskeln, Axt, Hieb, Baum. Und das ist das Gesamtsystem, das man sich angucken muss, um zu verstehen, was es bedeutet, wenn jemand einen Baum fällt. Also wo ist jetzt der Sitz des Selbst beim Holzfällen? Für Bateson ist das eine komplett unsinnige Frage. Stattdessen müsse gefragt werden, was im Zusammenhang dieser spezifischen Operation, nämlich einen Baum fällen, die Grenzen des selbstregulierenden Systems sind. Nochmals Bateson, man denke an einen Blinden mit einem Stock. Wo beginnt das Selbst des Blinden? An der Spitze des Stocks, am Griff oder irgendwo in der Mitte des Stocks? Diese Fragen, so Bateson, sind unsinnig, weil der Stock ein Weg ist, auf dem Unterschiede, nämlich im Belag der Straße, übermittelt werden und dabei eine Transformation durchmachen, sodass eine Grenzlinie durch diesen Weg zu ziehen bedeutet, einen Teil des systemischen Kreislaufs abzuschneiden, der die Fortbewegung des Blinden bestimmt. Also ich erinnere nochmal an mein zugegebenermaßen erfundenes Eingangsbeispiel mit meiner Anreise. Was waren die Elemente des Systems, das meine Fortbewegung bestimmt hat? Neben den durch meine Haut abgegrenzten biologischen Operationen, die mich währenddessen am Leben hielten und meinem Willen ans Ziel zu kommen, wohl auch die Nahverkehrsinfrastruktur dieser Stadt und meine Navigationshilfsmittel, die ich im Kopf, auf der Haut oder in der Hand trage. Sollte ich mir in ein paar Monaten eine neue iWatch umschnallen, dann wird mir diese zusammen mit meinem iPhone, GPS-Satelliten und Datenbanken ein taktiles Feedback auf mein Handgelenk geben, ob ich an Straßenkreuzungen jetzt links oder rechts abbiegen soll, um ans Ziel zu kommen. Und ich denke, wir müssen methodologisch mit solchen Ausweitungen selbstregulierender Systeme und folglich mit einer fluktuierenden Ausdehnung der Grenzen des Selbst je nach unterschiedlich assemblierten und organisierten Handlungskontext rechnen. Und das wäre dann auch schon gleich die Beschreibung dessen, was ist eigentlich die ethnografisch relevante Untersuchungseinheit. Das sind Handlungszusammenhänge oder Tätigkeitszusammenhänge. Und ich glaube, dass, also wenn ich mich jetzt in der Literatur versucht habe, nochmal neu zu orientieren, es wird viel zu sehr auf einzelne Technologien geguckt und nicht auf die Handlungszusammenhänge. Aber da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Also neben den durch, noch ein weiterer Hinweis von Bateson. Ich glaube, also für mich ist er zumindest wichtig, weil er uns von üblichen, normalerweise in Anschlag gebrachten kausalen Erklärungsmodellen ein bisschen fernhält. Kausale Erklärungen, so Bateson, seien in der Regel positiv. Sie erklären die Bewegung einer Billardkugel A dadurch, dass sie von einer anderen Billardkugel B in einem spezifischen Impuls mit einer richtigen, in einer bestimmten Richtung angestoßen wurde, sodass sie sich dann in einer bestimmten Richtung bewegt. Das ist für Probleme der Mechanik und möglicherweise auch für die Vorstellung einer Disziplinargesellschaft, also denken Sie an Foucaults Überwachen und Strafen, eine meist hinreichende Erklärung für das, was Leute tun. Kybernetische Erklärungen, so Bateson, seien hingegen meistens negativ. Zitat, wir erwägen, welche alternativen Möglichkeiten denkbar gewesen wären und fragen dann, warum viele der Alternativen nicht eingetreten sind, sodass das beobachtete Ereignis eins von den wenigen war, die in der Tat auftreten konnten. Warum erzähle ich Ihnen das? Neben vielen anderen Implikationen stellt eine solche Perspektive auch das Problem der Handlungsdetermination in einen, denke ich, sehr veränderten Zusammenhang. Menschen werden von den technischen Umgebungen offensichtlich nicht wie Billardbälle bewegt. Und, das ist auch nicht ganz unwichtig, diese Perspektive stellt auch die Frage nach der Kreativität des Handelns neu. Kreativität erscheint nicht mehr als irgendwie geartete, subversive, gegen das System erkämpfte oder gerichtete Ausnahme, sondern sie erscheint schlicht als ein permanenter Effekt der Selbstorganisation. Und damit wäre sie von dem Kopf auf die Füße gestellt. Und das ist, glaube ich, ganz gut. Systematisch haben diesen kybernetischen Ansatz der Biologe Maturana und der Kognitionswissenschaftler Francisco Varela im Hinblick auf eine theoretische Fundierung der Biologie der Kognition und der Organisationsbedingungen des Lebens weiterentwickelt. Das zentrale Konzept, das die beiden einführten, ist das der Autopoiesis. Ich muss hier nicht ins Detail gehen, nur ganz kurz, es genügt möglicherweise der Hinweis, dass im Zentrum dieses Konzeptes das Phänomen der internen Selbstorganisation eines aus vielen Komponenten bestehenden Systems steht. Wie bei Ryles Universität sind es da nicht die einzelnen Gebäude, also die Struktur der einzelnen Komponenten und ihre Anordnung, sondern die übergeordnete Organisation, die den Charakter und die Funktionsweise des Systems, nämlich ihre interne Organisation, ausmacht. wie Maturana und Varela schreiben, our interest is not in the properties of components, but in the processes and relations between processes realized through components. Also für lebende, selbstreproduzierende Einheiten gelte, dass sie Materie so transformierten und in sich selbst verwandelten, dass das Produkt dieser Operation ihre eigene Organisation sei. Denken Sie an Bakterien, ihren Metabolismus, ihre Reproduktion. Dann ist diese abstrakte Definition schnell einleuchtend. Wie gesagt, das kennen Sie auch natürlich alle, ich muss es nur kurz antickern. Diese autopoetisch operierenden Einheiten werden durch Umwelten perturbiert. Das heißt, sie reagieren auf Veränderungen durch Umstellung ihrer internen Prozesse. Sie sind also alles andere als statisch, folglich müssen sie spezifisch, das heißt jeweils im Hinblick auf ihre jeweiligen kontextabhängigen Operationsweisen beschrieben werden. Und das ist auch eine, wenn man so will, methodologisch für die Ethnographie natürlich auch nicht unwichtig. Also das setzt auch die Grenzen dessen, was wir da eigentlich tun sollten, wenn man das jetzt analog nimmt. Gut, und dann, das findet sich dann eben in diesem schönen Buch von Maturana, ein längerer Aufsatz als Einleitung, wo er nochmal sagt, wo eigentlich das Soziale ist. Also er geht wirklich durch alle Systeme durch, sozusagen, und wie er sagt, dass sich autopoetische Einheiten zu Organismen verdichten, Menschen sich wiederum selbst organisieren und dann das Soziale entsteht. Also insofern hat er das versucht mitzudenken, eher mit Varela. Interessant ist aber, dass in diesem Entwurf zu sozialen Systemen, der in dem Buch drinsteckt, und der ist sehr berührend, weil man wissen muss, das hat er geschrieben, als Augusto Pinochet in Chile, Maturana war Chilene, seine Diktatur durchgezogen hat. Also es ist ein wirklich humanistischer Entwurf, wie das Soziale eigentlich sein soll. Das ist sehr berührend, aber andererseits ist auch ganz auffällig, dass in diesem Entwurf des Sozialen Technik und Technologie, Institutionen eigentlich gar keine Rolle spielen. Ich habe es nicht gelesen, ich habe es nicht gefunden, es taucht nicht auf. Das ist erstmal verblüffend, aber natürlich war das ja gar nicht das Problem von Maturana, was er erklären wollte. Er wollte erklären, was ist Leben und wie ist Kognition und so weiter und so fort. Ich glaube nur, was man bräuchte, ist aufbauend auf diesen, finde ich, immer noch sehr brauchbaren kybernetischen Überlegungen, Technik und Technologie mit reinzunehmen und Selbstorganisation unter Bedingungen von digitaler Technologie oder als Teil von autopoetischen Systemen nochmal mitzudenken. Und dazu möchte ich gleich noch zwei, drei Sachen sagen. Würde aber heißen, mit dieser Subjekt-Objekt-Dichotomie Schluss zu machen, um dann zu einer Praxistheorie 3.0 möglicherweise zu kommen. Wenn Maturana und Varela in diesem Buch Technik oder Maschinen nennen, dann tauchen die immer aus allopoetische Maschinen auf versus autopoetische Maschinen. Also das Autopoetische sind Zellen, ist Leben etc. Allopoetisches sind Maschinen, die durch klare definierte Inputs und Outputs charakterisiert sind. Allopoetisch heißt von anderen gemacht. Der Stock bei Bateson zum Beispiel ist klassisch allopoetisch. Also er hat einen definierten Input und macht immer den gleichen Output. Ist komplett verlässlich, da passiert gar nichts. Das ist aber nicht gerade eine sehr umfassende Definition von dem, was eigentlich Maschinerie tut. Interessante Idee kam von Heinz von Förster mit dem Begriff der nicht-trivialen Maschinen. Das sind Maschinen, die ein Gedächtnis haben über ihre eigene Verwendung und danach auf einen Input anders mit einem Output reagieren als in der Nutzungssituation zuvor. Das sind nicht-triviale Maschinen. Und ich glaube, was den gegenwärtigen Übergang, den Manfred ja am Anfang wie so ein Blumenstrauß aufgemacht hat, auch charakterisiert, ist die Zunahme von nicht-trivialen Maschinen in unserem Alltag, mit dem wir uns rumschlagen müssen. Und möglicherweise reichen da die sozialwissenschaftlichen Vorannahmen und Theorien nicht so richtig, um also mit dem Problem angemessen zur Streiche zu kommen, würde ich mal vermuten. Warum ist das so? Oder nee, klar, erstmal als Beweis oder als Beleg dafür oder als Hinweis darauf, wenn Sie eine kurze eine Google-Abfrage machen und keine Vorkehrungen in Ihrem Cookie-Management getroffen haben, dann erhalten Sie Ergebnisse, die im Lichte Ihrer individuellen Suchgeschichte priorisieren. Das heißt, also Google, die Plattform, die Suchplattform stellt also im Sinne von Förster eine nicht triviale Suchmaschine dar. Ein Prinzip, das inzwischen in fast allen Softwareprodukten implementiert ist. Das wissen Sie alles. Ich denke trotzdem, es ist eine wichtige Differenzierung, denn Maturana und Varela gingen davon aus, dass autopoetische Prozesse durchaus Kopplungen mit allopoetischen Maschinen eingehen oder diese sogar umfassen können. Und das Beispiel, das Sie haben, das avancierteste Beispiel, ist immer Autofahren. Aber das sind alles Situationen, in denen auf identische Inputs immer zu erwartende identische Outputs folgen. Es wäre ja auch schlimm, wenn das beim Auto anders wäre, um Gottes Willen. Es ist aber zu erwarten, dass sich Selbstorganisationsprozesse anders, mindestens dynamischer vollziehen oder sich ihren eben Charakter ändern, wenn lebende Systeme mit nicht-trivialen Maschinen gekoppelt sind. Also, ich habe keinen Begriff dafür gefunden, ich nenne es mal theopoetische, also doppelt poetische Maschinen. Ein Problem, das ich bei Maturana und Varela eigentlich nicht als Hinweis finde. Ich habe es auch nicht gefunden. Also es wäre die Frage, muss man dann noch mal anders über Kopplung denken, wenn man mit nicht-trivialen Gegenständen operiert? Ich denke ja. Aber das ist ein Vorschlag. Ich weiß nicht, ob Sie das auch so sehen. Das würde mich interessieren. Die Frage ist, wenn man das jetzt mal untersuchen will, wie sich autopoetische, allopoetische und nicht-triviale, also diese diopoetischen Elemente, wie die in einen übergreifenden Operationsmodus gebracht werden. Wenn man es also mit Assemblage aus menschlichen und nichtmenschlichen Elementen zu tun haben und wir die in konkreten Handlungszusammenhängen untersuchen wollen, was das zugrunde liegende Organisationsprinzip ist, dann finde ich es natürlich naheliegend, wenn Kulturanthropologen oder europäische Ethnologen sagen, na klar, das ist Kultur, die tut das. Das ist bestimmt nicht falsch, aber ich glaube, dass es ein zu großer Begriff ist, um analytisch jetzt irgendwie viel weiterkommen zu können. Eventuell sogar schlimmer, es errichtet sowas wie eine bequeme Blackbox, die mehr Fragen verhindert, als sie zu stellen ermöglicht. Ich glaube, es käme darauf an, diese Blackbox aufzumachen und immer in der Hoffnung, sie ist nicht leer, zu gucken, was an Besteck drin ist, das für solche Analysen von konkreten Handlungsverläufen auch taugt. Wie gesagt, methodologisch plädiere ich dann dafür, Handlungsverläufe genauer anzusuchen, die ganz bewusst versuchen, diese Objekt-Subjekt-Dichotomien zu vermeiden. Und theoretisch gibt es ja eine ganze Menge von Angeboten, bei denen, da ist die Richtung okay, ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, ob damit wirklich Subjekt-Objekt-Dichotomie weggearbeitet wird, etwa in dem Begriff auf Media Ecologies, wenn ich dann mal anfange, da genauer Matthew Faller oder Jussi Parikka zu lesen, bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das schon diese Art von kybernetischen Modell ist, das ich eben versucht habe, so kurz zu skizzieren. Das wäre auch die Frage an Sie, die Sie diese Sachen bestimmt besser gelesen haben als ich. Aber ich denke, es geht in die richtige Richtung. Allerdings neu ist es auch nicht. Also das finden Sie bei, also Anwesende mal ausgenommen, schon bei Friedrich Kittler möglicherweise. Oder wenn Sie den Begriff von Eugene Thacker, Biomedia, das hat er 2004 geschrieben, wo er auch viel über die Remediatisierung des Körpers unter den neuen digitalen Medien nochmal geredet hat. Ja, ist alles richtig, aber dann würde mich schon interessieren, was passiert denn jetzt mit dem Körper? Also jetzt jenseits davon, dass ich ihn als eine semiotische Maschine verstehe, sondern was heißt das für Prozesse unter der Haut? Ich springe mal gerade und wechsle jetzt mal auf eine Perspektive, um klarzumachen, wie man es nicht machen sollte. Um nochmal kurz vielleicht zu skizzieren mit drei Beispielen, das ist jetzt auch also an der Grenze zu billig, ich weiß, dass ich jetzt Studien nehme, die mich nicht richtig begeistern, aber in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Computer Mediated Communication ist gerade ein Artikel erschienen, der wurde auch in Science and Nature ziemlich gehypt, in dem untersucht wurde aus sozialpsychologischer Perspektive, welche Effekte in Bezug auf Selbstwahrnehmung, Kognition, Angstgefühle und physiologische Reaktionen gemessen werden können, also das waren, wie gesagt, Naturwissenschaftler, die das gemacht haben, wenn Probanden im psychologischen Labor ihr klingelndes iPhone nicht zugänglich ist, während sie kognitive Aufgaben lösen. Wunderbarer Versuch, wenn man sich den dann genauer anguckt, was die Vorannahmen angeht, dann fasst es eventuell gut den Stand eines Sektors der Diskussion zusammen, und das ist ein Sektor, den ich nicht sonderlich schätze. Vor allem aber verdeutlicht er, warum aus praxistheoretischer Sicht die Diskussion völlig unbrauchbar ist. Und das möchte ich jetzt kurz erklären. Und zwar, was da gemacht worden ist, ist ein Versuchsanbau, wo Leute halt kognitive Aufgaben lösen mussten, und da hinten hat irgendwie ihr Telefon geklingelt und hat dann Stress gemessen und andere physiologische Parameter. Und die Interpretamente, die dann kommen, gehen eigentlich letztlich immer davon aus, dass dieses Objekt als Erweiterung des Selbst verstanden wird, aber das bleibt wirklich rein symbolisch. Das ist eine symbolische Erweiterung des Selbst, da hinten klingelt es und ich komme nicht ran, das heißt, meine Selbstkontinuität wird gebrochen. Ich halte das für Quatsch. Also das Ding steht ja nicht als eine Verlängerung von mir selbst, also das wäre wirklich Bateson komplett missverstanden. Sondern es geht darum, in welchem Handlungszusammenhang nutze ich es für was. Ja, also, und da würde ich schon sagen, da wäre kulturanthropologische Perspektive sinnvoll eingebracht in das Forschungsdesign von solchen Studien. Das endet dann darin, dass dann also eine neue pathologische Kategorie aufgemacht wird, nur weil sie so nett ist, Nomophobia, also es setzt sich dann No, Mobile, Phone und Phobia zusammen, nach dem Motto, mir geht's schlecht, wenn mein Handy weg ist. Ja, also, aber wie gesagt, das ist jetzt gemein, ich mache mich da über was lustig, was natürlich schon auch durchaus in einem bestimmten Bereich durchaus Sinn macht, also nehmen Sie es jetzt nicht bitte zu wörtlich. Ich denke aber trotzdem, dass viele von diesen Studien eben mit einer schauderhaft unterkomplexen Theorie über die Nutzung von digitalen Technologien operieren und die dann zu einer Fehleinschätzung möglicherweise führen oder einfach zu Experimenten, die irgendwas verpassen. Ganz anders ist zum Beispiel eine Studie, die ist auch gerade rausgekommen, von Anne-Dominique Gendra und Kolleginnen des Cognition Center der Universität Fribourg in der Schweiz. Und es handelt sich um eine fMRI-Studie, also eine Computertomographie-Studie, bei der Veränderungen im Gehirn von Touchscreen-Phone-Usern untersucht worden sind. Fand ich erstmal interessant, als ich den Satz gelesen habe, we propose that cortical sensory processing in the contemporary brain is continuously shaped by the use of personal digital technology. Das, denke ich, ist ein guter Ansatz, das möchte ich gerne wissen. Also was ändert es in meinem Gehirn, wenn ich mit diesen digitalen Umwelten tatsächlich umgehe? Das ist eine Riesenfrage und momentan auf dem Stand der Technik ist man in der Lage, wie die Studie belegt hat, also vielleicht gerade den äußersten Zipfel zu beantworten. Was sie nämlich tatsächlich beantwortet haben, war, wie verändert eigentlich die Touchscreen-Nutzung den motorischen Kortex? Und zwar die Repräsentation von Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger. Das kann man belegen, dass permanenter Touchscreen-Benutzung offensichtlich in Hirnarealen eine dauerhafte Veränderung hinkriegt. Okay, das hätte ich mir sowieso denken können, muss ich sagen. Das macht jedes Training. Ja? Die eigentlich interessante Frage wäre doch, was macht sie mit meinen Erinnerungsprozessen? Ja, was macht sie mit meinem Selbst? Etc. pp. Da würden die Fragen, die mich interessieren würden, aus einer praxistheoretischen Perspektive tatsächlich erst anfangen. Naja, und der letzte Punkt, aber den sage ich jetzt eigentlich nicht mehr, das ist nur der Versuch, noch auf eine gute Studie zu verweisen, wie ich denke, wie man es auch ethnografisch irgendwie aus der Kurve kriegen kann, das Problem. Das ist jetzt gerade erschienen in der Zeitschrift Computer Supported Cooperative Work von Chiara Rossito und anderen. Die haben über 3 Jahre lang, wie sie das nennen, eine nomadische Wissensarbeitergruppe verfolgt. Es waren Studenten, die unterwegs waren, an einem Projekt gearbeitet haben. Und der Pfiff darin besteht, dass sie erstmal über einen längeren Zeitraum beobachtet haben. Zweitens, dass sie sich angeguckt haben, wie ganz heterogene Plattformen, Softwarelösungen integriert worden sind in den Arbeitsprozess, der eben auch viele kopräsente, auch Papier, Stift und so weiter Technologien umfassenden Prozess einer Projektentwicklung umfasst hat. Und sie gucken sich an, wie würden eigentlich diese ganzen Elemente, diese ganzen Bestandteile in eine Figuration gebracht, die für alle hinterher produktiv sind. Also auf solche längeren Handlungszusammenhänge zu gucken und an ganz unterschiedlichen Punkten zu gucken, wann welche Technologien dort einbezogen sind und wie diese Gesamt, wenn man so will, die Gesamtchoreografie von solchen Prozessen aussieht, das fände ich ethnografisch auch interessant. Bis dahin. Entschuldigung. Kommentar.
Okay, wir haben halt nur die 3 Mikros, deshalb wenn ich das mal gucken, wie das machen.
Das hier ist vom
Boris? Achso, das war vom genau, das braucht ja noch. Das ist von
den Floppen halt
nicht. Stöpfen? Nee, das ist okay.
So. Okay, danke schön. Ja, komm, ich
Dankeschön. Okay. Okay. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Stefan, ein Kommentar ist gemeinhin ein Statement, bei dem der Kommentator seine persönliche und durchaus wertende Meinung zu einem Thema äußert. Ich werde versuchen, dieser Aufgabe gerecht zu werden, wofür ich im Folgenden einige meiner Ansicht nach zentralen Schlussfolgerungen aus dem Vortrag erneut aufgreife. Beginnen möchte ich mit der von Stefan Beck geforderten Auflösung des Dualismus von digital und analog. Eingangs wurde betont, dass Analoges und Digitales nicht 2 unterschiedlichen Welten angehören. Dieser Ansatz mag einem Alltagsverständnis der beiden Bereiche zuwiderlaufen, in dem ja genau die Überführung analoger Größen oder Informationen in diskrete Größen, also solche mit einer endlichen Zahl an Werten, als Digitalisierung bezeichnet wird, meist verbunden mit dem Ziel, diese Werte dann auf einem digitalen Medium dauerhaft zu speichern. Entweder ist die Information demnach analog oder digital verfügbar, beides zugleich erscheint ausgeschlossen und auch sinnlos. Die Digitalisierung frisst ihre analogen Vorgänger, so eine landläufige Einschätzung. Betrachtet man die Aufmerksamkeit, die Prozesse von Digitalisierung in Gesellschaft und Alltag mittlerweile nicht nur in dieser Kommission, sondern auch außerhalb genießen, so kann man leicht den Eindruck gewinnen, dass die eine, sprich die analoge Größe, von der anderen, der digitalen, abgelöst wird. Verbunden wird diese Vorstellung einer Ablösung spätestens seit Beginn der 80er Jahre mit einer Digital-ist-besser-Ideologie, die für Fortschritt, Langlebigkeit, Abkehr von alten Technologien und eine neue Genauigkeit und Verlustfreiheit steht. Die Einführung der CD und die mit ihr verknüpften Versprechungen waren stark geleitet von diesem Ablösenarrativ, das den Übergang vom Analogen zum Digitalen als epochalen Einschnitt zu präsentieren versuchte. Problematisch, das haben die Ausführungen von Stefan Beck gezeigt, ist diese Vorstellung aus mehreren Gründen. Erstens suggeriert sie einen strikten Dualismus zwischen analogen und digitalen Technologien, den es in der alltäglichen Verflechtung mit ihnen praktisch nicht gibt, wobei das praktisch hier durchaus wörtlich gemeint ist. Zweitens, so würde ich hinzufügen wollen, wissen wir letzten Endes gar nicht präzise, was wir meinen, wenn wir von dem Analogen als einem vermeintlichen Gegensatz oder ideengeschichtlichen Vorläufer zu dem Digitalen sprechen. Eine technische Eigenschaft, ein Medium, eine mathematische Definition oder schlicht und einfach die Zeit vor dem Internet. Das Analoge umgibt ein Nebel des Früheren, das Digitale erscheint dagegen vermeintlich eindeutig bestimmbar in Form von Algorithmen und Dateien. In der Verwendung digitaler Geräte und Umgebung findet aktuell ein stetiges Wechselspiel statt zwischen analogen körperlichen Gesten, digitaler Umrechnung und analoger Ausgabe, die Stefan Beck als permanente Translationsleistung treffend beschrieben hat. Daran wird ersichtlich, wie wichtig die Berücksichtigung leiblich-habitueller Situiertheit des menschlichen Handels in dem Verständnis digitaler Praxen oder eben des digitalen Praxens ist. Eine Aufteilung oder ein Auseinanderdividieren in analoge und digitale Anteile an diesem Prozess ist in der Perspektive letztlich wenig hilfreich und dürfte zudem sich als ein recht schwieriges Unterfangen darstellen. Und nicht nur das, ich würde an dieser Stelle noch ein Stück weiter gehen und die These vertreten, dass es für das Verständnis von sozialen Effekten, von Geräten und Medien, die in ihrer technischen Schaltung und Programmierung genuin digital sein mögen, weitestgehend egal ist, ob diese nun auf digitalen oder analogen Prozessen beruhen. Stefan Beck hat dies in seinem Vortrag mit dem Verweis auf den von Weber formulierten intellektualistischen Rationalisierungseffekt des Alltagslebens angedeutet. Wir verlassen uns in aller Regel fraglos auf die technischen Dinge unserer Umgebung. Die Frage nach digitaler oder analoger Beschaffenheit ist dabei meistens sekundär. Zwei Beispielfelder aus dem Bereich der Unterhaltungskultur mögen das im Folgenden illustrieren helfen. Ich greife dabei bewusst eine rückbezügliche Differenzierung der Modalitäten von Informationsspeicherung auf, da ich der Überzeugung bin, dass darin die Stärke einer alltagsorientierten Technikgeschichte liegt, die in Blick auf informationstechnische Bedingungen soziokultureller Effekte richtet. In seiner frühen Studie zum Walkman, The Walkman Effect von 1984, charakterisiert der Japaner Shuhei Hosokawa den Walkman als Referenzpunkt zwischen dem Körper, dem Gehörten und der Verbindung und Veränderung der Umwelt. Erst der Walkman ermöglicht in dieser Perspektive die soziale Herstellung von Urbanität, die dann als eine technisch basierte Geistes- und Körperhaltung verstehbar und interpretierbar wird. Eine Randnotiz dazu, der deutsche Philosoph und Erfinder Andreas Pavel lag über 20 Jahre im Patentstreit mit dem Sony-Konzern, da er bereits 1977 ein ähnliches Patent angemeldet hatte. In den Unterlagen der Patentschrift lautet die genaue Bezeichnung für das Gerät von Pavel körpergebundene Kleinanlage für die hochwertige Wiedergabe von Hörereignissen, womit sowohl die Körperlichkeit als auch das Ereignis des Hörens von Beginn an betont wurden. Der später von Sony etablierte Begriff Walkman, der schnell vom Produktbegriff zum Gattungsbegriff avancierte, betont hingegen die Mobilität und blendet die Körpergebundenheit aus. Doch zurück zu Hosokawa, diese Beschreibung der sozialen Herstellung von Urbanität als Effekt des körperlichen, hermetischen Musikkonsums erfasst meines Erachtens die heutigen Kopfhörerflaneure im gleichen Maße, wie sie dies vor 30 Jahren tat. Und zwar ohne eine Unterscheidung vornehmen zu müssen zwischen dem damals rein analogen Kassetten-Walkman und einem digital operierenden Gerät wie einem MP3-Player. Ersteres ließe sich als analoge Praxis benennen, zweiteres als digitale, nur ist damit kein qualitativer Unterschied in den sozialen Effekten benannt, sondern rein technische Spezifikationen, die sich höchstens im Nutzungskomfort und in der Gerätegröße niederschlagen. Ein zweites Beispiel liefert die Digitalisierung des Kinos. Erst ab 2006 wurde damit begonnen, die ersten Kinosäle auf digitale Projektionstechnik umzustellen. Bis dahin waren die Verfahren mechanisch und photochemisch, funktionierten also analog. Doch damit ist heute mitnichten alles digital im Kinosaal. Vor zwei Wochen erst hat Kodak recht überraschend mit den sechs großen Hollywood-Studios einen Vertrag unterzeichnet, der die zukünftige Versorgung mit Zelluloid sichern soll. So werden auch weiterhin einige Regisseure ihre Filme analog drehen, um sie dann digital zu bearbeiten, damit sie dann digital projiziert werden können. Nun wäre auch hier zu fragen, inwieweit sich das kulturelle Ereignis Kino durch diese technische Umstellung tatsächlich als ein qualitativ anderes darstellt als vor dem Jahr 2006 oder gar, ob Kinobesucher diese Überführung des Kinos als ehemals analoger Praxis in eine heute überwiegend digitale überhaupt mitbekommen. Was ich damit verdeutlichen möchte, ist Folgendes. Erstens entspricht die Erzählung der Ablösung analoger Praxen durch digitale nicht immer den tatsächlichen Vorgängen. Vielmehr existieren parallele Entwicklungen, überschneiden sich Technologien und ergänzen sich ihre Einsatzgebiete je nach Vorlieben und sinnlichen, ästhetischen Kriterien. analoge und digitale Prozesse sind untrennbar aufeinander bezogen und werden es allem Anschein nach auch noch eine Weile bleiben. Zweitens erfordert es die Auseinandersetzung mit Digitalisierung im Alltag, dass wir verlässliche Aussagen darüber treffen, wo diese Digitalisierung zu verorten ist und wie ihre Auswirkungen auf den Menschen und das Soziale übertragen werden. Das wird ohne eine Anerkennung und Berücksichtigung analoger Phänomene und Translation zwischen ihnen nicht möglich sein. Selbst das Internet, was wir ja in aller Regel unter der Hand eigentlich meinen, wenn wir von der Digitalisierung im Alltag sprechen, ist bisher nur über analoge mechanische Schnittstellen und sensorische Reize erreichbar. Finger, Tastatur, Maus, Auge, Ohr. Damit wäre eine dualistische Trennung in analoge und digitale Praxen letzten Endes ebenso wenig nützlich wie die schöne, aber hilflose Unterscheidung vom virtuellen oder realen, auf die Stefan Beck eingangs ebenfalls hingewiesen hat. Die Aufgabe an Sozialwissenschaften besteht dann nicht mehr allein darin, zu beschreiben, wie analoge Zustände in digitale überführt werden oder welche Nutzungspraktiken es zu welchem Medium gibt und wie sich diese eventuell durch Digitalisierung ändern. Worum es geht, so hat Stefan Beck es eben formuliert, ist die Frage, wie das Soziale durch massenhafte Verwendung digitaler Zustände, Prozesse und Optionen neu gestaltet und organisiert wird. Auch an dieser Stelle würde ich den Blick noch ein Stück erweitern wollen, nicht nur wie das Soziale durch digitale Zustände, sondern durch die angesprochenen Zusammenspiele und Überschneidungen zwischen analogen und digitalen Translationsprozessen gestaltet und erlebt wird, ist eine zentrale Herausforderung an die Sozial- und Kulturwissenschaften. Und ob das dann im Einzelfall immer so neu ist, darüber mag man ebenso diskutieren, wie darüber, ob Kulturkonzepte hierbei lediglich als leere Blackbox noch eine Rolle spielen sollen oder ob wir sie für diese anstehenden Aufgaben nicht als Kernkompetenzen unseres Faches ins Spiel bringen wollen. Was durch die Berücksichtigung analoger und digitaler Translationen im Rahmen der angesprochenen Praxistheorie zudem wieder näher in den Blick gerät, ist der Körper nicht allein als gesellschaftlich symbolische Aushandlungsfläche, sondern als biologische Entität und als Schnittstelle. Damit komme ich zum zweiten Themenkomplex, den ich in Anschluss an den Vortrag von Stefan Beck herausgreifen möchte, nämlich der Körperlichkeit des analogen und digitalen Praxens. Die europäische Ethnologie hat in der Auseinandersetzung mit dem Körper über die letzten 30 Jahre eine beträchtliche Fülle an Arbeiten vorzuweisen. Wann und unter welchen Vorzeichen und Erfahrungen der Körper dabei theoriefähig geworden ist, kann an dieser Stelle nicht rekapituliert werden. Wichtig scheint mir jedoch, dass die These von der Wiederkehr des Körpers sich seit dem gleichnamigen Band von Dietmar Kamper und Christoph Wulff von 1982 selbst regelmäßig wiederkehrt. Vor allem durch das Humangenomprojekt von 1990 bis 2003 geriet der Körper zum Ende des letzten Jahrtausends wieder in den Blick der Sozialwissenschaften und der Ethnologie, allerdings tatsächlich unter veränderten gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Vorzeichen. Uli Linke hat diese Entwicklung in seinem Aufsatz zur Volkskörperkunde wie folgt beschrieben, Zitat: In dieser Welt der Biomedizin wird das Leibgebundene zunehmend objektiviert, fraktiert und entsinnlicht. Unter dem Einfluss einer empirischen Wissenschaft, die ihren Blick auf Vergleichbarkeit, Standardisierung und Datenquantifizierung richtet, entschwindet die Körpererfahrung und damit, wie Helmut Plessner es nannte, die Sinnesmodalität von Körper haben und Körper sein ins mikrophysiologisch Innere. Zitat Ende. Die vormals durch den modernen Kapitalismus geprägte zweckrationale Vorstellung vom Körper als Maschine oder Fabrik wurde sukzessive eingeholt und von einer sich daran anschließenden Umkodierung überspielt, so Linke weiter. Diese neuen, durch die Biotechnologie angetriebenen Imaginationen begreifen den Körper auch als Informations- und Kommunikationsmodul im technischen Sinne. Und die Beispiele von der Anreise oder der fiktiven Anreise mit der Straßenbahn, die wir von Stefan Beck gehört haben, knüpfen ebenfalls an dieses Bild einer komplexen Körperschnittstelle an. Die Metapher vom Körper als Informationsmodul weckt dabei meines Erachtens in ganz ähnlicher Weise überzogene Hoffnungen und übertriebene Ängste zugleich, wie dies Thomas Lemke für die Mutation des Gendiskurses so eindrücklich aufgezeigt hat. Dabei wird ein produktiver Zirkel erzeugt, der im Fall der neuen Genetik nach dem Humangenomprojekt Hilfe für genetische oder, wie es ja heute heißt, genetisch bedingte Krankheiten in Form von Früherkennung, Risikomanagement und Therapie verspricht. Für den Bereich der alltäglichen Translation zwischen analogen und digitalen Praxen lassen sich solche produktiven Gegenpole ebenfalls ausmachen. Auch hier werden gerade in Bezug auf den Körper überzogene Hoffnungen und übertriebene Ängste formuliert, die einen produktiven Zirkel von ausgemachten Problemen und angebotener Lösung generieren können. Dieser ist sowohl für weite Teile der Biotechnologie, der Neurowissenschaften und für die Industrie als auch für netzpolitische Positionen, Warnungen und Risikoeinschätzung äußerst nützlich. Anschaulich zeigen das die seit einiger Zeit verbreiteten Fitnessarmbänder, Eyewatches und andere mobile Körpermess- und Überwachungstechniken in Form von Apps. Diese werden als nützliches Zusatzgerät propagiert, fügen sich in den altbekannten Diskurs der leistungsorientierten, zweckrationalen körperlichen Selbstoptimierung und der Fitness ein und werden als Datenschleuder den Anforderungen des Teilens mit Freunden in sozialen Netzwerken mit allen Risiken und Nebenwirkungen gerecht, heute wieder 10.000 Schritte ganz selbstständig gelaufen. Ich komme zum Schluss. Neben den angesprochenen Translationen und Relationen zwischen analogen und digitalen Praxen scheint es mir ein zentraler und wichtiger Hinweis zu sein, dass Fragen des Körperlichen auch in digitalen Kontexten nach wie vor relevant sind. Auch das Tagungsprogramm trägt diesem Umstand Rechnung. Weiterhin hat Stefan Beck von den Gesten gesprochen, von denen vielleicht das Wischen, Zoomen und Drehen auf der Oberfläche diejenigen sind, die es am schnellsten geschafft haben, sich neben der zweidimensionalen Maus und der Tastatur als habituell inkorporierte Körpertechnik zu etablieren. Um dieser körperlichen Dimension gerecht zu werden, bedarf es unter anderem eines praxistheoretischen Analyseprogramms, das neben den technischen Vorgaben auch die Materialität und Normativität von Handlungsumgebung und Infrastrukturen in die Untersuchung mit einfließen lässt. Wenn wir den Menschen dabei als Ergebnis seiner selbstgebauten Verstrickungen betrachten, wie Stefan Beck es in Anlehnung an Don Eide vorgeschlagen hat, so liegen darin zum einen Möglichkeiten, auf technische Innovationen, Selbsttechniken der Organisation und Sinnproduktion zu reagieren und diese im besten Fall verstehbar zu machen. Zum anderen bietet dieses Konzept der interrelationalen Ontologie meines Erachtens immer noch die Anschlussfähigkeit an etablierte und erprobte Theorien und Methoden der Kultur- und Diskursanalyse, auf die ich bei aller notwendigen und lohnenden Ausweitung der Fachkompetenzen nicht würde verzichten wollen. In diesem Sinne danke ich Stefan Beck für den anregenden Eröffnungsvortrag unserer diesjährigen Arbeitstagung und wünsche uns allen noch eine schöne Zeit hier in Frankfurt. Dankeschön.